Es gibt ja viele Fachleute oder vermeintliche Fachleute, die sagen, das Klima hat sich auf diesem Globus immer geändert. Das, was der Mensch dazu beiträgt, ist sekundär. Also wir müssen es einfach hinnehmen. Wir müssen uns jedenfalls keine großen Gewissensbisse machen, wenn wir weiterhin so mit Straßenverkehr umgehen etc. Also bitte keine Aufregung. Die Natur macht das von selber. Der Mensch ist unschuldig, das sagen die einen. Grundfrage: Ist der Wandel vom Menschen gemacht? Und wenn ja, wenn er von selbst kommt, wie kann sich die Menschheit davor schützen oder was muss die Menschheit tun?
Also es stimmt zunächst einmal, dass das Klima alles andere als ein statisches System ist. Änderungen hat es schon immer gegeben. Die Klimageschichte zeigt geradezu die dramatische Wechselhaftigkeit des Klimas. Es handelt sich also um ein sehr sensibles System, das in der Vergangenheit schon auf recht kleine Veränderungen empfindlich reagiert hat. Zurzeit leben wir erdgeschichtlich betrachtet in einer relativ stabilen Phase, im Holozän der Warmzeit des jüngsten Eiszeitprozesses. Das von den Kritikern der Theorie des menschengemachten Klimawandels gern vorgebrachte Argument, das Klima hat sich ja schon immer geändert, ist leider kein Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil, es belegt vielmehr die große Empfindlichkeit des Klimasystems, auch für menschliche Einflüsse. Der Weltklimarat geht davon aus, dass der gegenwärtige Klimawandel menschengemacht ist, und zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Der Großteil des seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu beobachtenden globalen durchschnittlichen Temperaturanstiegs ist sehr wahrscheinlich, wie man sich dort ausdrückt, Folge des beobachteten Anstiegs der menschengemachten Treibhausgaskonzentrationen, also der durch den Menschen zum Ansteigen gebrachten Treibhausgaskonzentrationen. Sehr wahrscheinlich bedeutet mit einer Wahrscheinlichkeit von 90-95%. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Mensch einen ganz wesentlichen Einfluss auf das Klima inzwischen hat. Wenn wir die beiden Argumente in Rechnung stellen, die häufig vorgebracht werden, etwa dass die Sonne der maßgeblichere Faktor sei, etwa durch eine unterschiedliche Intensität der Sonnenflecken etwa, so kann man sagen, dass die Sonne als Klimafaktor eher im Moment zu einer Abkühlung tendieren würde. Das heißt, wenn man das abzieht, müsste eigentlich der menschliche Beitrag noch höher sein als momentan sichtbar. Ein anderer Faktor ist eine Schwankung der Erde in der Umlaufbahn um die Sonne. Solche Zyklen werden in der Klimageschichte beschrieben, aber auch die würden momentan eher zu einer Abkühlung tendieren. Das heißt, wir können tatsächlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit, fast eben an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, davon ausgehen, dass der Mensch die Hauptursache des gegenwärtig beobachtbaren Klimawandels ist. Was können wir tun? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Zunächst einmal, und das wäre das Primäre, können wir uns schützen durch eine Minderung der Treibhausgasemissionen. Also wir können den Ausstoß der klimaschädigenden Gase, vor allem Kohlendioxid, CO2, aber auch Methan, Lachgas, FCKWs, durch diese Reduzierung können wir verhindern, dass die Treibhausgaskonzentrationen weiter ansteigen, und wir können letztlich für eine Stabilisierung des Klimas sorgen. Wir haben das also noch in der Hand, nur der Zeitrahmen, den wir dafür zur Verfügung haben, dieser Zeitrahmen schrumpft. Wir haben vielleicht noch 10-15 Jahre, wo wir, ohne dass jetzt übermäßig gravierende negative Folgen eintreten, wir handeln können. Wir sollten diese Zeit nutzen. Die deutschen Bischöfe haben in ihrem Klimapapier, das sie 1996 veröffentlicht haben, beziehungsweise dann 1997 in einer zweiten aktualisierten Auflage geschrieben, dass der Klimaschutz eine unaufschiebbare Aufgabe zur globalen Sicherung menschenwürdiger Existenz und zum Schutz der natürlichen Ökosysteme darstellt. Sicherung heißt, Sicherung menschenwürdiger Existenz bedeutet, dass wir dies nur durch Strategien erreichen können, die auf eine Vermeidung der Treibhausgasemissionen setzen. Aber wir brauchen auch Anpassungsmaßnahmen. Wir müssen uns auch etwa durch Maßnahmen des Deichbaus oder der Neuaufforstung von Mangrovenwäldern in die Lage versetzen, dem Druck, der durch ein verändertes Klima auf Mensch und Natur ausgeht, besser standhalten zu können. Die Bischöfe schreiben weiter, dass wir es den künftigen, aber auch den gegenwärtigen Opfern des Klimawandels schuldig sind. Wir haben eine Solidaritätsverpflichtung ihnen gegenüber, den Klimawandel zu bremsen und seine negativen Auswirkungen zumindest durch Anpassungsmaßnahmen abzufedern. Und die Bischöfe sagen zu Recht, es ist keine Frage des Mitleids, sondern eine Frage der Gerechtigkeit, die den Opfern und den nachrückenden Generationen, aber auch der außermenschlichen Natur geschuldet ist.
Herr Professor Lienkamp, kann der Mensch etwas machen? Können die Staaten etwas machen? Können die Bürger, die Wahlen zu Wahlen aufgerufen sind, durch ihr Wahlverhalten etwas beitragen dazu, dass der Globus nicht zerstört wird, dass das Klima nicht so kaputt gemacht wird? Was müssen die Menschen tun, damit vor allem den Armen nicht noch viel Schlimmeres widerfährt? Denn in Europa ist es vielleicht zum Teil abzufangen, aber was müssen wir auch aus christlicher Verantwortung tun, damit gerade den Armen nicht zu viel geschadet wird?
Also es gibt drei Hauptansatzpunkte, wo wir tätig werden müssen. Das ist einmal die drastische Senkung der Treibhausgasemissionen, vor allem auf Seiten der Industrienationen. Wir müssen die Waldvernichtung stoppen, denn Wald ist eine wichtige Senke für Treibhausgase. Wald bindet Kohlenstoff und entzieht der Atmosphäre Kohlendioxid. Das heißt, die großflächigen Rodungen etwa der tropischen Wälder, wie wir sie in Brasilien oder Indonesien zurzeit beobachten, aber auch in anderen Ländern, diese großflächigen Rodungen müssen gestoppt werden. Ein dritter Punkt, wir müssen die Armut bekämpfen, wie auch in den Millenniumszielen der Vereinten Nationen ja festgehalten. Dies wird im Nebeneffekt dazu führen, dass sich das Bevölkerungswachstum abschwächt. Das hat folgenden Hintergrund. Eine wachsende Bevölkerungszahl, wir rechnen bis zur Jahrhundertmitte mit über 9 Milliarden Menschen auf diesem Globus. Möglicherweise wird es sich bei dieser Zahl stabilisieren. Eine größere Zahl von Menschen braucht auch eine größere Menge von Ressourcen, eine große Menge von Energie. Und diese Ressourcen, diese Energie muss bereitgestellt werden. Also kann allen nur daran gelegen sein, dass die Zahl der Weltbevölkerung sich nicht über diese 9 Milliarden noch weit hinaus erhöht, weil damit der Druck auf die Umwelt und die vorhandenen Ressourcen zunehmen wird. Was müssen die Staaten tun? Zunächst einmal kann man beobachten, dass zwar die Treibhausgasemissionen der Industrieländer zwischen 1990 und 2005 um 2,8% gesunken sind. Das ist nicht viel, aber immerhin könnte man denken. Rechnet man aber die Reduzierungen der osteuropäischen Transformationsländer heraus, bei denen ja große Wirtschaftszweige zusammengebrochen sind, die deshalb also weniger emittiert haben, so zeigt sich, dass die Emissionen der westlichen Industrieländer insgesamt sogar um 11% innerhalb dieser 15 Jahre von 1990 bis 2005 angestiegen sind. Und die Lage stellt sich noch schlechter dar, wenn man bedenkt, dass die Emissionen seit 2005 schneller gestiegen sind als jemals zuvor in der Weltwirtschaftsgeschichte. Die Industrieländer haben in ihrer Industrialisierungsgeschichte seit etwa 1800, 1850 eine gewaltige Kohlenstoffschuld auf sich geladen. Sie haben in besonderer Weise zum Klimawandel beigetragen und tragen deshalb auch eine besondere Verantwortung. Zudem verfügen sie über Möglichkeiten finanzieller Art, über die viele ärmere Länder nicht verfügen. Auch von daher gibt sich eine Solidaritätspflicht. Was sie tun müssen, ist in Bali andeutungsweise festgehalten worden, also bei der Weltklimakonferenz im Dezember 2007. Das steht eher zwischen den Zeilen. Über Fußnoten kann man sich's erschließen. Bis 2020 muss eine Reduktion der Treibhausgase um mindestens 25%, besser noch um 40% erfolgen gegenüber dem Basisjahr 1990. Bis zum Jahr 2050, also bis zur Jahrhundertmitte, brauchen wir eine Reduzierung um 80% als Minimum, besser noch um 95%, wiederum gegenüber dem Basisjahr 1990, um einen gefährlichen menschengemachten Klimawandel noch verhindern zu können. Aber selbst diese hochgesteckten Ziele, die würden nicht ausreichen, wenn nicht auch die Schwellenländer, also Länder wie Indien oder China, sich mit eigenen substanziellen Reduktionsverpflichtungen an diesem Prozess beteiligen würden. Je länger man aber an dem bisherigen Konsum- und Produktionsstil festhält in den reichen Industrienationen, aber auch in den Schwellenländern, desto größer ist dann das notwendige Volumen der Treibhausgasemissionsreduzierungen. Also je länger der Pfad weiter in die Höhe zeigt, je größer ist die Menge, die wir einsparen müssen, die wir reduzieren müssen. Und je größer wird dann auch werden dann die Kosten, die anfallen für die Vermeidung von Treibhausgasen, die für Anpassungsmaßnahmen, etwa Deichbauprogramme, anfallen, die für Katastrophenmanagement, aber auch für Reparaturmaßnahmen anfallen, wenn man sich etwa die Auswirkungen eines Hurricanes vor Augen führt, geht dort ein großes Maß an Infrastruktur dabei verloren oder wird zerstört. Die Frage ist natürlich, ob sich in manchen Regionen dann überhaupt noch Reparaturen lohnen oder ob nicht bestimmte Landgebiete auch gänzlich aufgegeben werden müssen von Menschen, weil sie als Siedlungsfläche nicht mehr dauerhaft genutzt werden kann. Konkret müssen wir also das Kyoto-Protokoll von 1997, was ja im Rahmen der sogenannten Klimarahmenkonvention verabschiedet worden war, die damals 1992 beim Erdgipfel in Rio de Janeiro von den Staaten der Welt auf den Weg gebracht worden war. Wir brauchen eine Fortschreibung dieses Kyoto-Protokolls und zwar mit völkerrechtlich verbindlichen, vertraglichen Verpflichtungen auf die genannten hohen Minderungsziele, wollen wir größere negative Auswirkungen für diesen Globus und die auf ihm lebenden Wesen verhindern. Wenn wir auf den einzelnen Menschen schauen, auch der Einzelne, die Einzelne kann etwas tun. Jeder und jede kann einen Beitrag leisten zum Klimaschutz, zum Beispiel durch Energiesparen, durch Verzicht auf Standby.
Also, was heißt das?
Das heißt, dass man eben ein Gerät immer in Bereitschaft hält, etwa der Unterhaltungselektronik oder der Bürotechnik. Dadurch wird Energie verbraucht, sinnlos verbraucht, nur damit man es schneller wieder einschalten und in Betrieb setzen kann. Wenn man darauf verzichtet, könnte allein in Deutschland zum Beispiel ein Kernkraftwerk außer Betrieb gehen. Wir können auf überflüssige Verpackungen verzichten, die ja auch mit Energieaufwand hergestellt werden. Wir können unnötige Fahrten vermeiden. Wir können effiziente Leuchtmittel einsetzen oder auch, das heißt Energiesparlampen zum Beispiel. Wir können effiziente Haushalts- oder Bürogeräte einsetzen. Das fängt bei der Waschmaschine an und geht über den Kühlschrank bis zum PC. Wir können aber auch unsere Mobilität umstellen. Viele Wege bewegen sich zwischen 3 und 5 Kilometern. Das heißt, hier wäre es durchaus möglich, zu Fuß zu gehen, aufs Fahrrad umzusteigen. Ansonsten bieten sich Fahrgemeinschaften an oder das Carsharing. Wir können auf die Bahn umsteigen oder überhaupt auf den öffentlichen Personenverkehr. Wir können auf Flugreisen verzichten. Flugreisen gehören zu den schädigendsten Fortbewegungsmitteln. Wir können aber auch den Stromanbieter wechseln und bewusst zu einem Energieversorgungsunternehmen dann umsteigen, die auf erneuerbare Energien setzen und sich auch von der Kernenergie ablösen. Wir können aber auch durch Informationen, durch Bewusstseinsbildung in unserem Umkreis tätig werden. Das heißt, wir können in unserer Familie, im Freundeskreis, in der Fahrgemeinde, im Verein oder im Verband, am Arbeitsplatz tätig werden und unsere Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Nachbarn und so weiter informieren, sie an unserem Wissen Anteil haben lassen. Wir können uns in Bürgerinitiativen oder Umweltverbänden engagieren und auch, Sie sprachen es an, die Partei wählen oder derjenigen Partei beitreten, wo wir sehen, dass sie sich am stärksten für Klima- und Umweltschutz einsetzt. Hier sind also große Möglichkeiten. Auch die Medien können ihren Beitrag leisten. Von ihnen ist etwa sachgerechte Information gefordert. Sie sollen weder übertreiben noch untertreiben. Es reicht völlig, wenn man die Fakten schildert. Man muss sie nicht dramatisieren. Die Fakten sprechen schon für sich und werfen schon genug an Bedrohungspotenzial auf. Das heißt, eine sachgerechte Information würde auch den Medien selbst neue Glaubwürdigkeit bringen. Aber die Gefahr ist, so berichten etwa Journalisten, dass dann um der guten Story willen doch wieder extreme Außenseiterpositionen, etwa der sogenannten Klimaskeptiker, so präsentiert werden, als wären sie genauso plausibel wie die vielfach gefilterten und auch durch wissenschaftliche Kontrolle gegangenen und überprüften Positionen des Weltklimarates IPCC. Also hier müssten sich auch die Medien eine größere Selbstkontrolle auferlegen.